Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Spott mit und ohne Gott ist heute unser Thema. Der Historiker Gerd Schwerhoff hat ein Buch über die Geschichte der Blasphemie vorgelegt. Über Zungensünde und satanische Verse spreche ich gleich mit ihm. Und wir stellen neue Cartoons von Till Mette vor. Der zeichnet Menschen beim krampfhaften Versuch, Klima-, Ernährungs- und sonstige säkulare Sünden zu vermeiden. Wer den Namen des Herrn lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben. So steht es im biblischen Buch Levitikus. Gotteslästerung ist da das schwerste Verbrechen, schlimmer als Mord. Dieser Befehl an Moses ist eine Urszene, der Beginn einer Geschichte, die bis heute nicht zu Ende erzählt ist. Der Historiker Gerd Schwerhoff hat diese Geschichte unter dem Titel »Verfluchte Götter« nun aufgeschrieben. Gerd Schwerhoff ist Professor mit Schwerpunkt Frühe Neuzeit an der Universität Dresden und er hat sich sehr genau angeschaut, wer wen beleidigt, schmäht, herabsetzt, verletzt und wer wie in Gottes Namen bestraft. Von der Antike bis zur Gegenwart. Guten Morgen, Herr Schwerhoff.
Guten Morgen, Frau Florin.
Ist Gotteslästerung so alt wie der Glaube an Gott?
Ja, definitiv, das würde ich sagen. Blasphemie ist, wenn man so will, die andere Seite der sozusagen bekannten Medaille des Glaubens, die andere Seite der Verehrung des Gebetes. Und vermutlich haben schon immer Menschen den eigenen und vor allen Dingen die Götter der anderen, den eigenen Gott oder die Götter der anderen, aus welchen Motiven auch immer, geflucht und verspottet, aus Übermut, aus Skepsis, aus Bedürfnis, die andere Gemeinschaft zu treffen oder auch aus dem Gefühl von Hoffnungslosigkeit oder Wut dem eigenen Gott gegenüber.
Vielleicht hätte ich auch fragen sollen, so alt wie der Glaube an den einen Gott, denn das betonen Sie, den Zusammenhang zwischen Gotteslästerung und der Bestrafung von Gotteslästerung und der monotheistischen Religion.
Das ist richtig. Es ist kein exklusives Merkmal der monotheistischen Religion, glaube ich. Ich habe ja auch Beispiele von Kultvergehen im polytheistischen Kontext der Antike. Aber tatsächlich gewinnt die Blasphemie im Kontext monotheistischer Religionen und klassisch dann im Kontext des antiken Judentums sozusagen ihre eigentliche Gestalt und Schärfe durch den unbedingten Wahrheits- und Treueanspruch gegenüber dem einen Gott, das ausgeübt werden soll vom Volk Israel und das zur Folge hat, dass die unbedingte Treue eben darin zum Ausdruck kommt, dass Gotteslästerer mit dem Tode bestraft werden sollen und dass andere Götter nicht nur abgelehnt sind, sondern auch herabgesetzt und bestraft werden sollen, verbal oder eben durch Bestrafung ihrer Kultbilder. Man könnte sagen, gerade in diesen monotheistischen Kontexten wirkt Blasphemie als ein Identitätsgenerator der eigenen Religion, in dem die anderen Religionen, in dem andere Götter herabgesetzt werden und in dem man besonders empfindlich auf die Herabsetzung des eigenen Gottes reagiert durch die anderen.
Ja, die Geschichte ist ja wirklich bis heute nicht zu Ende. Ihr Buch ist auch eine Geschichte der Hassrede, Hate Speech auf Neudeutsch. Es gibt, ja, kann man sagen, Hass auf Gott? Also ist Lästern, Herabsetzung des Heiligen, ist das Hass auf Gott?
Manchmal vielleicht schon. Die Affekte, die damit mobilisiert werden, sind jedenfalls heftig. Sowohl die Affekte, die in der Lästerung selbst zum Ausdruck kommen, die aber, glaube ich, sehr unterschiedliche Motive haben können. Wie gesagt, Hoffnungslosigkeit in der eigenen Existenz, wo man nicht so geduldig und fromm sozusagen reagiert wie der biblische Hiob gegenüber den Versuchungen. und gegenüber den Schicksalsschlägen, sondern eben wütend ist auf das eigene Schicksal, das vielleicht eben auf den Gott, der die Kinder, die eigene Frau, den Besitz zerstört, getötet haben. Oder eben Spott gegenüber anderen Göttern oder Spott gegenüber Religion überhaupt in der Moderne. Also das ist sicherlich sehr vielfältig, die Motive. Der Vergleich zur Hate Speech ist deswegen wichtig, um Blasphemie nicht vorschnell zu exotisieren. Wir neigen ja dazu, Hate Speech in der Moderne als etwas sehr Aktuelles anzusehen, während Blasphemie uns als etwas irgendwie Vormodernes, Abgelebtes lange erschienen ist. Aber Blasphemie ist eben ein Aspekt oder eine Erscheinungsform von Hassrede, und sie folgt im Grunde genommen ähnlichen Gesetzen, beziehungsweise Hassreden auch im modernen Kontext folgt ähnlichen Dynamiken. Und von daher gewinnt Blasphemie eben auch in der Moderne dann wieder eine erschreckende Aktualität.
Ja, das war jetzt der Aspekt Hass auf Gott. Aber mindestens so einflussreich, so entnehme ich es Ihrem Buch, ist auch der Hass derjenigen, die ihren Gott gegen die Gotteslästerer verteidigen. Sie schreiben und sie belegen es auch, dass das frühe Christentum voller Aggressionen war, also eine aggressive Verteidigung dieser neuen Religion gegenüber den heidnischen Kulten, gegenüber anderen Religionen. Gegen wen richtete sich genau diese christliche Aggression?
Eigentlich gegen alle anderen, beziehungsweise sie diente dazu, erstmal das andere so richtig dingfest zu machen, ihm Umriss zu verleihen. Und das ist wirklich dann auch eine Methode, um den eigenen rechten Glauben sozusagen mit seiner einzigartigen Aura zu versehen. Und die anderen, das waren dann eben die Heiden, die Götzenbilder verehrten, das waren die Anhänger anderer Religionen, das konnten die Manichäer sein, das konnten vor allen Dingen die Juden sein, von denen man sich ja sozusagen in der eigenen Geschichte erst abgetrennt hatte, aber das konnten genauso gut die heterodoxen Anhänger des eigenen Gottes sein, also gerade innerhalb der verschiedenen Strömungen der christlichen Kirchen in der Frühzeit, aber das zieht sich im Grunde wie ein roter Faden über die Ketzerbewegung des Mittelalters bis hin in die konfessionelle Zeit der frühen Neuzeit. Also Arianer, Monophysiten, Nestorianer, andere wurden sozusagen immer wieder ausgegrenzt und geschmäht, beziehungsweise schmähten auch die andere Partei. Im Grunde auch als Heiden. Also da machte man keinen so großen Unterschied. Also im Grunde ist diese Schmährede, diese blasphemische Schmährede ein großer Identitätsgenerator, kann man sagen, für die Abgrenzung und für die einzelnen Gemeinschaften innerhalb des Christentums.
Das Wort Blasphemie ist ja jünger als das Phänomen, das es beschreibt. Es taucht 542 in einem Gesetzestext des Kaisers Justinian auf, in der Novelle 77. Wann wurde dieses Verbrechen Blasphemie erfunden, also auch das Strafbewehrte?
Ja, im engeren Sinn ist gerade tatsächlich diese Novelle 77 sehr bedeutsam von Justinian, weil er sich sozusagen gegen die Blasphemie in Deum, also Blasphemare in Deum, also das Schmähreden gegen Gott innerhalb der eigenen Religion, vor allen Dingen innerhalb der eigenen Stadt. Es ging vor allen Dingen um Phänomene in der Hauptstadt Konstantinopel, wendet. Und diese Strafrechtsnovelle, wenn man so will, wurde dann zur Blaupause für die Gesetzgebung im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, gegen christliche Gotteslästerer. Das ist dann eine Eigenheit dieses ersten Zeitalters der Gotteslästerung, dann im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, dass es eine sehr ausgefaltete Gesetzgebung gegen lästerliche Schwüre, Flüche, Lästerreden und lästerliche Taten innerhalb der eigenen Religion gibt, dass man sich sozusagen mit anderen Religionen streitet, dass diejenigen, die eigene Religion schmähen oder angeblich schmähen, ob sie dem Islam oder dem Judentum angehören, verfolgt werden. Das ist eine ältere Tradition, aber gerade diese Fixierung auf die Blasphemie im Inneren des Christentums, das ist etwas, was mit dieser justinianischen Novelle begründet und dann im Mittelalter, in der frühen Neuzeit zum vollen Ausdruck kommt.
Und es ging ja nicht allein um die Schmähung Gottes, sondern es ging auch um Flüche, in denen die Gottesmutter Maria vorkam. Das schien ja im Mittelalter ziemlich verbreitet zu sein, so falsch zu schwören oder eben zu fluchen. Was wurde eigentlich geschützt durch das Blasphemieverbot? Wirklich Gott, das Heilige oder die öffentliche Ordnung oder der Herrscher auch?
Im Mittelalter war tatsächlich die Blasphemie-Definition diejenige, dass man Gott vor einer Vermenschlichung oder vor einer Ehrverletzung durch die Menschen schützen wollte. Das war ganz persönlich und natürlich auch seine Gottesmutter Maria und auch die Heiligen, also dass die Profanierung des Heiligen, aber insbesondere eben die Ehrverletzung gegen Gott wurde geschützt. Und erst im Verlauf der frühen Neuzeit trat dann mehr und mehr dieser Aspekt der öffentlichen Ordnung in den Vordergrund, als diese anthropomorphe Vorstellung von Gott als einem Wesen, was auch sehr zornig und mit Kollektivstrafen auf menschliche Herabwürdigung reagiert, als diese Vorstellung mehr und mehr obsolet wurde, trat dann mehr und mehr dieser Öffentlichkeitsschutz in den Vordergrund. Die Vorstellung, dass mit dem Blasphemieverbot eben auch die Kirche und der Staat in ihren Grundfesten geschützt werden. Und als solche hat die Blasphemie ja dann eine weitere Geschichte, auch jenseits der Aufklärung und jenseits dieses anthropomorphen Gottesbildes bis ins 19. und 20. und bis in die Gegenwart gehabt.
Ja, in der Gegenwart müssen wir jetzt wirklich einen ganz großen Sprung machen. Da reden wir ja eigentlich weniger über den christlichen Gott, der da gelästert wird, sondern uns beschäftigen ja vor allem Mohammed-Karikaturen, Anschlag auf Charlie Hebdo bis hin zur Ermordung des Lehrers Samuel Paty in Frankreich. Mhm. Sie schreiben Schmähung und Gegenschmähung, Empörung und das Gefühl der Verletzung, Anklage und Gegenaktion. All das stellt eine Grenzziehung zwischen dem Wir und dem Sie her. Und Sie schreiben, der Blasphemiediskurs produziere jene Wirklichkeit, die er wieder zu spiegeln vorgibt. Was also ist zu tun? Die einen beschwören die Meinungsfreiheit, in der man alles sagen darf, auch schärfste Religionskritik. Und die anderen sagen, ihr schmäht das, was uns heilig ist. Was ist da zu tun?
Es ist immer nicht so ganz einfach, den Historikern nach Rezepten zu fragen, was aus seinen Beobachtungen folgt. Da kann ich sozusagen als Bürger, als jemand, als wacher Zeitgenosse mich zu äußern, da würde ich sagen, im Zweifelsfall würde ich natürlich auch die Meinungsfreiheit gegen Tabuisierungen verteidigen. Aber wir können aus dieser geschichtlichen Betrachtung eben unter anderem lernen, dass wir innerhalb des Christentums immer noch in einer Frontlinie stehen, wo wir die Schmähung von Religion vorwiegend als eine Form von Herrschaftskritik verstehen, als eine Form von Schmähung von unten nach oben, wo der einfache Spötter, der Literat oder der Journalist, halt die Mächtigen, den Papst, die Kirchenoberen, die mit dem Staat im Bunde sind, schmähen. Und seit 1989, seit der Affäre um Salman Rushdie und Ayatollah Khomeini, hat sich diese Frontlinie erweitert. Natürlich ist dieser herrschaftskritische Aspekt auch und gerade in der Moderne auch wichtig, aber die interkulturelle Dimension ist sehr stark im Vordergrund und wir müssen eben erstmal verstehen, dass sich viele Andersgläubige, insbesondere viele muslimische Gemeinschaften sozusagen als muslimische Gemeinschaft durch diese Schmähung getroffen fühlen und herabgesetzt fühlen. Welche Konsequenzen wir daraus ziehen, ob wir dann etwas zurückhaltender sind, trotz Meinungsfreiheit, das ist zu diskutieren. Aber wir müssen erstmal diese neue Frontlinie realisieren.
sagt der Historiker Gerd Schwerhoff. Sein Buch Verfluchte Götter, die Geschichte der Blasphemie, ist im S. Fischer Verlag erschienen. Danke, Herr Schwerhoff, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Florin.
Auch wer nicht an einen Gott glaubt, der zornig dem Treiben auf Erden zuschaut, kann von Sündenvermeidung umgetrieben sein. Der Zeichner Till Mette ist bekannt durch seine Cartoons im Stern und er hat sich nun Menschen vorgenommen, die glauben, alles richtig zu machen, ökologisch, identitätspolitisch. Sie sind die Guten und möchten beim Gutsein gesehen werden. Und Mette tut ihnen den Gefallen. Er schaut hin und er sieht viel scheitern. Das Angenehme, in seinem Spott über die Gemeinde der Gutmeiner steckt viel Selbstironie. Mechthild Klein hat mit Till Mette darüber gesprochen, wen sein Stift trifft und wen er verschont.
Vorsicht, Satire! Schon auf dem Cover seines Buchs lässt der Zeichner Till Mette es krachen. In seinem neuen Buch mit politisch korrekten Cartoons geht's ums Scheitern. Genauer, ums Scheitern eben dieser linksgrün versifften Gutmenschen. Selbstironie ist gefragt und kein plattes Bashing politischer Gegner.
Vielleicht sollte ich vorweg sagen, dass ich wirklich eine bestimmte Gruppe immer im Kopf habe, für die ich zeichne. Das sind schon eher liberale Leute, also aufgeklärte linksliberale Leute. Und die halte ich auch also für lernfähig. Dass die, glaube ich, in der Lage sind, sozusagen nicht nur über die Zeichnung zu lachen, sondern auch teilweise sich selber da wieder zu erkennen.
Sagt Sternzeichner Till Mette. Das Cover seines neuen Cartoonbuchs zeigt einen weißen und einen schwarzen Mann nebeneinander stehend. Der Weiße mit 50er blickt freudig grinsend in eine Kamera. Seine Haltung zeigt er auf seinem T-Shirt. Dort ist das Wort Rassismus dick rot durchgestrichen. Dieser weiße Mann drückt plötzlich den Schwarzen neben sich ganz fest an sich, irgendwie von Selbstrührung übermannt. Der Schwarze blickt entsetzt.
Das Komische ist natürlich immer bei Leuten, die es gut meinen. Und auf die Schnauze fallen. Also das ist das Prinzip Schadenfreude. Also die ist wirklich, wirklich von Herzen gut meinen, aber natürlich den totalen Quatsch machen. Das ist eigentlich das Muster, mit dem ich gut arbeiten kann.
Eine Zeichnung zeigt eine Umweltschützerin in einer Flugzeugkabine. Schwer wiegt ihr Gewissen. Zusammengesunken sitzt sie in der Reihe. Mit einer Hand verdeckt sie ihre Augen. Doch plötzlich spricht die Stewardess die Frau von der Seite an.
Entschuldigung, ich fürchte, Sie sitzen in der Nicht-Schämer-Klasse.
Tja, die Flugscham. Sie beschwerte einst das Gewissen jedes Gutmenschen, als sie noch fliegen konnten.
Das Irre ist ja, dass wir, schließe mich total selber da ein, wir wissen um die prekäre Lage des Klimas, was auch Ursachen sind, aber wir können nur begrenzt unser Verhalten ändern. Und wir erschrecken vor Leuten, die das hart durchziehen, also vor den Superökos. Vor denen erschrecken wir, die grenzen wir auch aus, weil die dann irgendwie doch ein bisschen lebensunlustig wirken.
Till Mette braucht keinen moralischen Zeigefinger. Seine Lust am Scheitern stammt aus der eigenen Erfahrung und Beobachtung. Ein anderes Thema, eine andere Zeichnung. Im Supermarkt greift ein Mann tief in die Kühltheke mit dem eingeschweißten Fleisch. Der Blick des Mannes ist geradezu verzweifelt. Wie ein Ertappter rechtfertigt er sich.
Was kann ich dafür, dass der Staat mir nicht verbietet, Billigfleisch aus Massentierhaltung zu kaufen?
Ich bin haargenau einer von den Typen, denen vieles sehr, sehr bewusst ist, die aber sehr langsam in der Umsetzung sind, wie man eigentlich besser sein sollte. Also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich kein Billigfleisch mehr esse, zum Beispiel. Aber ich esse natürlich immer noch Fleisch, also ich kriege es nicht hin.
Nun mangelt es nicht gerade an Spott, ja Verachtung für sogenannte Gutmenschen. Besonders Greta Thunberg, Gründerin der Fridays for Future-Bewegung, ist für die Leugner des menschengemachten Klimawandels eine Hassfigur geworden. Würde auch Mette sich über Greta lustig machen? Die Klimaschützerin Greta Thunberg im wohlverdienten Urlaub auf dem klimaschädlichen Kreuzfahrtschiff etwa?
Ich bin auch keiner, der Greta-Witze macht. Ich finde, Greta ist eine... Sie hat ein unglaubliches Talent, ihr Anliegen zu kommunizieren. Sie ist in meinen Augen absolut authentisch. Die Vorwürfe, die gegen sie erbracht werden, halte ich für absolut lächerlich.
Mettes Spott gilt diesmal nicht im eigenen Lager, sondern den Greta-Gegnern.
Ich finde interessant, welche Gruppe macht sich denn eigentlich lustig? Und das kann man eigentlich ziemlich genau sagen, wer das ist. Das sind eigentlich genau meine Alters- und Geschlechtsgenossen. Berühmtes Beispiel ist Dieter Nuhr, der so als alter weißer Mann nicht zu blöde ist, da sich in einer wirklich Altherrenart lustig zu machen. Und das ist eher das, was ich zeichne, also so die Reaktion auf Greta.
Es gibt auch Altherren-Humoristen, vor denen sich Till Mette verneigt.
Ich habe auch Riesenrespekt vor Leuten, die stockkonservativ sind, die aber unglaublich komisch sind. Zum Beispiel ist John Cleese von Monty Python, ist ein stockkonservativer Engländer, Brexiteer und der eigentlich von dem alten Weltreich des englischen Empires träumt. Er ist aber einer der besten Komiker und witzigsten Genies, die die Welt hat.
Der Name John Cleese ist untrennbar mit dem Satirefilm Das Leben des Brian verbunden. Eine Persiflage auf die Messias-Verehrung zur Zeit Jesu. Insofern habe konservativ zu sein überhaupt nichts damit zu tun, dass man keinen Humor habe, sagt Mette. Ein Blick in die Nachbarländer zeigt, dass dort ein anderer Humor gepflegt wird. In der Türkei beispielsweise sieht Mette eine sehr lebendige Zeichnerszene, die oft beißende Karikaturen lieferten, aber dort auch sehr gefährlich lebten.
Wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, dass wir in einem freiheitlichen Land leben, wo wir vieles machen dürfen. Wir müssen einfach aber auch immer zur Kenntnis nehmen, dass das auch eine wirkliche erkämpfte Errungenschaft ist, die wir auch verteidigen müssen gegen Leute, die Ansprüche an uns haben, bestimmte Sachen nicht zu machen.
Mette verweist auf religiöse Vertreter.
Für uns ist es die, seit dem Mohammed-Streit, die Frage von der fundamental muslimischen Community, die an uns herangetragen werden. Also wo die behaupten, dass wir uns über deren Glauben lustig machen.
Die Folgen des Streits über Mohammed-Karikaturen vor gut 15 Jahren sind bis heute zu spüren, obwohl es zwei dänische Imame waren, die diese Bilder und gefälschte Karikaturen in die muslimische Welt trugen. Fundamentalisten heizen den Streit immer wieder an. Ihre beleidigten Postings kosten mitunter Menschenleben. Schon das Zeigen oder Aufarbeiten der Geschichte des Karikaturenstreits führte in Frankreich etwa zu einem Mord an einem Lehrer. In Deutschland sei die Situation bislang nicht so aufgeladen, sagt Mette.
Wir haben uns erkämpft, dass wir Kunst-, Meinungs- und Redefreiheit haben. Das war nicht immer so. Das ist Teil der Aufklärung. Das ist mit wirklich hohem Blutzoll erkämpft worden. Und weil bestimmte Gruppen sich jetzt verarscht oder diskreditiert fühlen, glauben sie, dass man bestimmte Sachen in Deutschland nicht mehr sagen darf. Konkret, es ging um die Auseinandersetzung mit muslimischen Communities, wenn man sie thematisiert, dass man dann eine Grenze überschreitet. Und die fordern, dass man das nicht mehr darf. Da will ich die erkämpften Rechte, die wir haben, erhalten. Dass unsere Gesellschaft eine liberale Gesellschaft ist, die diese Redefreiheit und gerade der Kunst natürlich erhalten will.
Um vordergründig Religiöses geht es in diesem Buch aber weniger. Eher um die Ersatzreligion, alles richtig, alles gut machen zu können. Dem heiligen Zorn der Gutmeinenden und ihrer Feinde setzt er Selbstironie entgegen. Etwas Schwebendes. Wut als federführendes Gefühl, das funktioniert nicht, sagt er.
Das macht ja nicht die Zeichnung aus oder den Cartoon aus. Es ist ja das, was das Komische ist. Das Komische muss man ja sehen, weil das ist ja unsere Währung.
Greta bleibt verschont. Mechthild Klein hat mit Till Mette über seine politisch korrekten Cartoons für linksgrün versiffte Gutmenschen gesprochen. Das Buch mit diesem Titel ist bei Lappan erschienen. Heute Abend um 20.10 Uhr gibt es mehr aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Unser Feature erklärt dann den Zusammenhang von Religion und Nation in Indien. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.